von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext wollen wir zwei Verse hören aus dem Wochenpsalm, den wir zu Beginn schon gehört haben, Psalm 116. Wir wollen hören auf die Verse 17 bis 18. Dort heißt es: Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen. Ich lese es noch einmal. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese zwei Verse aus dem Wochenpsalm, die du uns jetzt schenkst, für unseren Glauben, für unsere Nachfolge, für unser Stehen vor dir. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch diese Predigt über diese beiden Verse zu den Konfirmanden, aber auch zu jedem Einzelnen hier im Gottesdienst und an den Geräten und eines Tages übers Internet sprichst. Und dass das gelingt, Herr, dass dieses Wunder passiert, dass wir deine Stimme für unser Leben vernehmen. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, diesen Psalm, den wir zu Beginn in Gänze gehört haben, er ist ein Reflektieren des unbekannten Psalmisten hier über das, was Gott an seinem Leben getan hat. Wie viel Rettung, wie viel Bewahrung, wie viel Behütung er in schwerer Not hat empfangen dürfen. Er berichtet über das Eingreifen des lebendigen Gottes. Er reflektiert seine Hilfe, seinen Beistand. Und am Ende dieses Reflexionsprozesses stehen dann diese drei Rufe. Ich will dir Dank opfern. Ich will deinen Namen anrufen. Und ich will dir meine Gelübde erfüllen. Ihr seid heute, liebe Konfirmanden, auch am Ende solch eines Reflexionsprozesses. In der ersten Stunde, die wir gemeinsam hatten im Konfirmationsgottesdienst vor anderthalb Jahren, haben wir über euer Konfirmationsgelöbnis nachgedacht. Da habe ich euch zum ersten Mal vorgelesen und gesagt, das ist noch ein weiter Fern, aber irgendwann müsst ihr das sprechen. Dann haben wir in der Mitte noch einmal darüber gesprochen, darüber reflektiert, was das heißt, das zu sprechen, das zu geloben. Und wir haben es auch kurz vor der Konfirmation noch einmal getan. Und heute habt ihr das getan. Ihr habt darüber nachgedacht, über Jesus eine Menge erfahren, hoffentlich, und dann schließlich gesagt, ja, diesem Jesus will ich nachfolgen. Jetzt habt ihr euer Konfirmationsgelöbnis gesprochen und jetzt ist es an mir, euch auch nochmal was zuzurufen. Ich, der ich in der letzten Woche darüber nachgedacht habe, was gibst du denen denn mit, diesen 10 Konfirmanden, aber was sagst du auch der Gemeinde? Und so wie der Psalmist hier drei finale Zurufe an Gott richtet, möchte ich heute drei finale Zurufe an euch 10 richten, aber auch an die ganze Gemeinde. Drei finale Zurufe aus eben diesen beiden Psalmversen. Erster Zuruf, halte deine Gelübde. Zweiter Zuruf, rufe den Namen des Herrn an. Und der dritte Zuruf, opfere Dank. Das erste, halte deine Gelübde. So heißt es dir, dem ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen. Gott ein Gelübde geben, da habe ich mit den Konfirmanden, wie gesagt, ausführlich drüber gesprochen, ist etwas sehr, sehr Ernstes. Die Bibel spricht an vielen Kapiteln darüber. Die warnt und sagt eindrücklich, gebt kein Gelöbnis vor Gott ab, wo ihr den Namen des heiligen und ewigen Gottes anruft, das ihr nicht einhaltet. Lasst es bleiben, dann ist es kein Problem. Aber wenn ihr ein Gelöbnis gebt, so sagt die Schrift, dann ist das eine absolute Verbindlichkeit. Dann sagt die Schrift, dann werdet ihr dazu eines Tages zur Verantwortung gezogen durch den lebendigen Gott. Wenn ihr ein Gelöbnis sprecht, so müsst ihr es halten. Die Bibel ist da ganz klar. Es gibt viele Stellen der Bibel, die das theoretisch fordern, in den Gesetzesvorschriften im 5. und 4. und 3. Buch Mose. Aber es werden auch zahlreiche Geschichten erzählt darüber, was es heißt, Gott etwas zu geloben. Die mithin heftigste
und vielleicht sogar brutalste Geschichte der Bibel, wo jemand zu einem Gelöbnis steht, ist in Richter 11 aufgeschrieben. Das ist ein Richter, Jephtha, das ist ein wilder, brutaler Mann, ein Söldnerführer, der dann gebeten wird, Mensch, von den Israeliten, du musst einstehen für dein Volk, die Ammoniter, die kämpfen gegen uns, sie sind so stark, wir schaffen das nicht, aber du mit all deiner militärischen Macht, mit deinen Profikämpfern halt, du musst uns helfen. Und er nimmt diesen Ruf an, aber er weiß, es ist ein unmögliches Verfahren, er kann das eigentlich nicht schaffen, auch mit seinen Leuten halt. Und dann geht er hin und sagt, Herr, wenn du mir den Sieg über die Feinde gibst, wenn du mir in dieser Schlacht das schenkst, dass wir obsiegen dürfen, dann werde ich das Erste, was aus meinem Haus mir entgegenkommt, dir opfern. Und er denkt natürlich dran, weil er viel Besitz hat, das wird dann irgendwie eine Kuh oder ein Esel oder sonst irgendetwas sein. Und es geschieht dann diese Schlacht gegen die Ammoniter und Israel gewinnt. Und Jephtha ist der Sieger. Und dann kehrt er heim und dann kommt seine einzigste Tochter ihm entgegen als Erstes. Und er hat ein Gelöbnis getan. Und die Bibel sagt das, dass er zu seinem Gelöbnis steht. So furchtbar und so schlimm das ist, seine eigene Tochter zu opfern, aber er hat dem Herrn etwas versprochen. Und die Bibel macht damit deutlich, ein Versprechen, das wir Gott geben, wo wir seinen heiligen und ewigen Namen anrufen, das darf auf gar keinen Fall gebrochen werden. Jetzt habt ihr heute ein Gelöbnis gegeben. Und diese Eindringlichkeit, die habe ich euch immer wieder vor Augen gestellt. Jetzt seid ihr gesprungen. Das ist so, wie man am 10-Meter-Turm ist halt, nicht? Da kann man lange überlegen, ob man runterspringt, nicht? Also solange man oben steht, hat man noch die Wahl. Aber wenn man gesprungen ist, ist es vorbei. Dann klatscht man unten ins Wasser halt. Und so ist auch mein Gelöbnis. Das habt ihr gesprochen. Und da will ich euch zurufen, haltet dieses Gelübde. Haltet dieses Gelübde. Und wenn ihr jetzt sagt, Olli, das hast du uns so häufig in den letzten Monaten gesagt. Das hast du auch eben im Gottesdienst nochmal bei der Konfirmationsvermahnung gesagt. Hatte ich jetzt auch nochmal in der Predigt. Muss das denn so sein? Das sage ich ja. Und auch auf die Vater hin, dass er sagt, ja, der hat immer dieselbe Platte, die er auflegt, der hat nichts anderes drauf. Solange ihr euch da nur dran haltet, dann ist mir das egal. Ich möchte die Eindrücklichkeit deutlich machen. Und wenn ihr in 50 Jahren zur goldenen Konfirmation hier in der Gemeinde zusammenkommt, da bin ich schon lange in der Ewigkeit halt, ne? Und wenn er sagt, ja, habt ihr noch Erinnerungen, was war eigentlich im Konfirmationsgottesdienst? Ja, da hat er immer wieder nur rumgebrüllt, halte dein Gelübde halt, nicht? Dann seid ihr hoffentlich alle noch dabei, dass er dann fragt, ja, und haben wir es denn gehalten? Und dann hoffe ich, dass ihr alle 10, dann sagt, jawohl, wir sind beim Heiland geblieben. Und ihr werdet sehen, wie ihr dafür gesegnet werdet, wenn ihr dabei bleibt. Was der Herr euch Gutes tun wird. Aber wie euer Leben auch schiefgehen wird, wenn ihr euch nicht zu diesem Gelübde stellt. Aber wenn ich das jetzt hier zurufe, halte dein Gelübde, dann spreche ich nicht nur die 10 Konfirmanden an, sondern euch alle, die ihr hier in den Reihen sitzt und jetzt zugeschaltet seid und Gott Dinge gelobt habt. Und da möchte ich an diesem Tag euch noch einmal dran erinnern, an eure Gelöbnisse, an euer Konfirmationsgelöbnis, das ihr gesprochen habt, vor 10 Jahren, vor 30 Jahren, vor 50 Jahren. Wie sieht es denn damit aus? Hast du es gehalten oder bist du so eine der Fledermäuse, wie eben in der Konfirmationsvermahnung, die sobald sie Kontakt mit der Konfirmation hatte, die Kirche und die Gemeinde und vor allen Dingen Jesus verlassen hat? Aber ich möchte nicht nur fragen nach deinem Konfirmationsgelöbnis, wo du Gott etwas versprochen hast, ich möchte auch fragen, wie sieht es denn eigentlich aus mit deinem Patenversprechen? Ich weiß nicht, wer von euch Taufpate ist. Ich mache jetzt also nicht den Versuch, ich sage Arme hoch, wer hat denn alle schon mal das Patenamt übernommen oder das Elternamt, dass er jemanden zur Taufe gebracht hat und hat da versprochen vor dem lebendigen Gott, ich sorge dafür, dass dieser Mensch im christlichen Glauben erzogen wird. Das habt ihr nicht den Eltern versprochen, nicht mit dem Patenkind, das habt ihr dem lebendigen Gott versprochen. Und das ist meine Frage, wie sieht es denn damit aus mit eurem Gelöbnis? Kommt ihr dem nach oder habt ihr so das Patenamt darauf reduziert, naja, 50 Euro zum Geburtstag und bei der Konfirmation gibt es die goldene Uhr. Hoffentlich kriegt der eine oder andere auch nette Geschenke heute von euch für ein paar. Aber das Wichtige, was Paten zu tun haben, ist für jemanden zu beten. Und das hört nicht mit dem Tag der Konfirmation auf, sondern das geht weiter. Wenn man das Patenamt übernommen hat, hat man zu beten und dafür zu sorgen, dass das Patenkind im lebendigen Glauben bleibt, alle Zeit. Und ich möchte fragen nach den Ehegelöbnissen. Das ist ja auch so ein Gelöbnis, das man ablegt. Oh, wie ist das schön bei der grünen Hochzeit, nicht? Und da muss alles so wunderbar sein und alles so toll, halt, nicht? Und dann kommt man vor den Traualtar halt, nicht? Und dann legt man dieses Gelöbnis ab. Ich verspreche es, bis dass der Tod uns scheidet, so heißt es. Und zwar verspricht man das nicht dem Ehepartner, nicht der Ehefrau, nicht dem Ehemann, auch nicht den Schwiegereltern oder den eigenen Eltern. Das verspricht man primär dem lebendigen Gott. Und da heißt dann eben auch, zu lieben und zu ehren. Frage, wie sieht es denn damit aus, dein Lieben und Ehren und das Halten deines Gelöbnisses? Macht es nicht, wenn ihr nicht zustehen könnt. Aber wenn ihr es gesprochen habt, dann seid ihr drin, dann habt das zu tun. Und deshalb rufe ich heute in diesem ersten euch nochmal zu, den Konfirmanden, aber jedem Einzelnen, der auch gekommen ist, halte deine Gelübde. Halte deine Gelübde. Du hast sie Gott gegeben und nicht dem Menschen. Ein zweites, rufe den Namen des Herrn an. So heißt es hier, dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen, ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen. Da haben wir darüber gesprochen im Konfirmandenunterricht, was der Name des Herrn ist, dass im Alten Testament, der so ein bisschen nebulös offenbart wird, Jahwe, ich werde sein, der ich sein werde. Wir haben über die Geschichte gesprochen am brennenden Dornbusch, wo dieser Name nicht fassbar ist und dass er dann im neuen Bund konkret wird, nämlich in Jesus. Jesus heißt ja übersetzt, Jeshua, Jahwe ist Rettung. Das ist der Name, den es anzurufen gilt. Jesus, Jesus, Jesus. Diesen Namen ruft an, den nehmt mit. Und wenn ihr nichts mitgenommen habt aus dem Konfirmandenunterricht, dann wiederum das, Jesus, 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 nichts anderes. Wenn ihr Hilfe braucht, Jesus anrufen. Hände falten, auf die Knie gehen, ihn anrufen. Psalm 50, 15 heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Bitte vergesst das nicht, immer wieder den Namen unseres Herrn und Heilandes anzurufen. Das ist so wichtig. Nicht die Hilfe primär bei anderen zu suchen. Ob das die Ärzte sind, ob das die Finanzberater sind, ob das die Eltern sind, ob es der Ehemann ist. Da darf man überall hingehen. Das ist irdisch. Aber das Wichtigste ist, wenn ihr in Not und Schwierigkeiten seid, ruft den Namen des lebendigen Gottes an. Somithin das stärkste Zeugnis des Anrufen Gottes, was ich jemals erlebt habe, die Geschichte auch schon hier zweimal von der Kanzel erzählt. Das war in meiner alten Gemeinde, ein alter Offizier der deutschen Wehrmacht, schon lange auch gestorben, in der Ewigkeit halt. Der ist auch konfirmiert worden, aufgewachsen in einem christlichen Elternhaushalt, immer gehört von diesem Jesus halt, aber er war als Jugendlicher ein glühender Nationalsozialist und konfirmiert und danach nicht mehr in die Kirche gegangen halt, nicht? Und dann zur Wehrmacht gegangen und Soldat geworden, Offizier, und dann hat er den Frankreich-Feldzug, Polen-Feldzug, alles mitgemacht, Russland-Feldzug halt, und was war er? Stark mit der deutschen Wehrmacht, mit allem. Was braucht man da einen Gott, was braucht man einen Jesus nicht, wenn man doch ein politisches System hat, wenn man einen menschlichen Führer hat, diesen Adolf Hitler halt nicht, und so starke Waffen und wenn man so kerngesund ist halt. Und dann hat er eine Kompanie geführt, weil der Kompanieführer, der Hauptmann, gefallen war und die waren in Russland halt und dann ist der furchtbare Winter eingebrochen. Dann haben sie einen Kälteeinbruch gehabt nicht und dann gab es einen Schneesturm und die sind dann im Osten halt, stehen in so einer weiten Steppe und wissen nicht mehr ein noch aus. Und er, ein junger Mann von Anfang 20, hat eine Kompanie zu führen. Temperatur fällt auf unter 20 Grad, die Kompanten sind eingefroren halt nicht. Und da ist nichts mehr mit Adolf Hitler, mit großer Herrlichkeit, mit Stärke. Und da stehen 100 Mann von ihm und sagen, wo müssen wir denn jetzt hin? Und die wissen nicht, wo es hingeht. Und er weiß auch nichts, er muss es sagen, er ist jetzt der Verantwortliche. Und da hat er nichts mehr in dieser Not, wo er weiß, in ein paar Stunden sind wir alle jämmerlich verfroren, weil der tolle Führer, der hat uns nicht mal Uniformen gegeben, damit wir diesen Winterkrieg machen können. Und er denkt dann das zurück, was ihm die Eltern, die Großeltern, was ihm der Pfarrer gesagt hat, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst meinen Namen preisen. Er sagt, er weiß es auch nicht. Und da gibt der Befehl der ganzen Kompanie, wir gehen jetzt auf die Knie und rufen den lebendigen Gott an, weil wir können sonst nicht mehr weiter, sonst sind wir verloren. Die ganze Kompanie kniet in den Schnee halt nicht und die falten die Hände und beten und schreien zu Gott, dass er ihnen helfen möge. Rufen den Namen Jesus an. Als sie das Amen gesprochen haben, da steht er auf und packt den Schnee und dann hat er auf einmal ein Kabel in der Hand, das ist ein Telefonkabel einer deutschen Einheit hier und das haben sich dann hergehangelt und nach einem Kilometer sind sie dann wieder bei der deutschen Einheit und sind gerettet. Und fortan war der Nachfolger Jesu Christi. Aber der hat in der entscheidenden Situation seines Lebens das Richtige gemacht. Er hat die Hände gefaltet und zu Jesus geschrien. Und das tut auch. Ruft diesen Namen an. Keinen anderen Namen. Vertraut keinem anderen Namen, nur dem Jesus-Namen. Und nicht nur, wenn ihr Hilfe braucht, sondern auch, wenn ihr Schuld getan habt. Da gibt es nur einen, der euch die Schuld nehmen kann. Da haben wir auch drüber gesprochen, Jesus. Wenn ihr Schuld und Sünde getan habt, und das werdet ihr tun, das habt ihr schon getan, das werdet ihr weiter tun, so wie jeder Mensch das getan hat. Nicht nur ihr, auch eure Eltern, eure Großeltern, alle, die wir hier sind, alle, die wir zugeschaltet sind. Es gibt nur eine Stelle, wo wir hingehen können, wo wir unsere Schuld loswerden können. Im Namen des Herrn, und da müssen wir den anrufen, sonst bleibt die Schuld bei uns. Also wenn unser Auto kaputt ist, da können wir, was weiß ich, zu Mercedes, da können wir zu VW, da können wir sonst wo hingehen, werden uns alle helfen können halt. Und wenn wir eine gute Pizza heute Nachmittag essen wollen, da können wir zum Luigi, zum Giuseppe und sonst wo hingehen hier, da kriegen wir überall was, da kann uns jeder Italiener hier in Bremen helfen halt. Aber wenn wir die Vergebung unserer Schuld haben wollen, da gibt es nur eine einzige Stelle, wo wir hingehen können, zu Jesus Christus. Ruft seinen Namen an, auch das werdet ihr erleben in eurem Leben. Ihr werdet erleben, nicht nur, dass ihr Hilfe braucht, sondern dass ihr es auch richtig verbockt habt. Und da gibt es nur eins, wenn ihr was gemerkt habt, wo es nicht in Ordnung ist, Jesus, ihn anrufen, seinen Namen, und dann dürft ihr wissen, dass ihr Vergebung eurer Schuld bekommt. Aber nicht nur, wenn ihr Hilfe braucht, nicht nur, wenn ihr Schuld getan habt, auch wenn es richtig gut läuft in eurem Leben, ruft den Namen Gottes an. Wenn Dinge passieren, wo ihr sagt, hey, super Abi gemacht, bombiger Abschluss von meinem Studium, wenn ihr viel Geld verdient habt, wenn ihr befördert werdet, wenn ihr einen guten Ehemann, eine gute Ehefrau findet, egal was es ist halt, ruft den Namen Gottes an und dankt ihm dann, da komme ich gleich im Letzten zu, gebt ihm dadurch die Ehre. Ruft den Namen des Herrn an. Nicht nur, wie gesagt, für die 10 Konfirmanden heute, für euch alle. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Schuld getan habt, wenn ihr Sünde getan habt, aber auch, wenn ihr Wunderbares erlebt habt, ruft den Namen unseres Herrn an. Und ein drittes und letztes, was ich euch zurufen möchte, opfere Dank. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen, ich will meine Gelübde erfüllen. Die Opferung des Dankes. Das möchte ich euch 10 Konfirmanden noch einmal mitgeben. Neben dem ersten, dass ihr das Gelübde erfüllen sollt, neben dem zweiten, dass ihr den Namen Jesu immer wieder anrufen sollt, das dritte, dass ihr Dank opfern sollt. Vergesst nicht zu danken dem lebendigen Gott. Die Opferung des Dankes, das ist nicht irgendeine Nebensächlichkeit, das ist der Kern des christlichen Glaubens mithin. Volkening, der große Pietistengeneral, ein ganz gläubiger Mann, der hat vor 150 Jahren gelebt, der hat einmal gesagt, der wichtigste Buchstabe im christlichen Alphabet sei das D, weil die wichtigsten Dinge in der Nachfolge Jesu mit D anfangen würden. Dienen, Demut, Dankbarkeit. Da kann man drüber streiten, aber ganz falsch ist das nicht. Die Dankbarkeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Bodelschwing, so ein anderer großer Westfale, der hat einmal gesagt, unser Glaube ist dann gesund, wenn wir das Danken gelernt haben. Dann bist du wirklich im Glauben erwachsen geworden, wenn Danken und Loben wichtiger Teil deiner Gebetspraxis ist. Nicht nur das Bitten, nicht nur das Betteln um die guten Noten und die nächste Beförderung und das Wohlergehen in der Gesundheit, wenn vor allen Dingen die Dankbarkeit etwas ist, was uns dann beherrscht. Und das ist ein Auftrag, den Gott uns gibt. Das ist der Wille Gottes von ihm an uns. In 1. Thessalonicher 5 heißt es, seid dankbar in allen Dingen, nicht für alle Dinge. Nicht für, wir haben keinen perversen Gott, der uns abverlangt, wenn ein Kind stirbt oder wenn sonst was ist, dass wir auch noch dafür dankbar sind. Das heißt nicht für alle Dinge, sondern in allen Dingen. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das ist der Wille Gottes an euch, dass ihr dankbar seid. Und zwar einmal deshalb, dass wir ihm dadurch die Ehre geben. Das will dieser Gott. Er will die Dankbarkeit von seinen Leuten. Aber auch für euch. Wenn man undankbar ist, ist man unglücklich und unzufrieden. Das ist kein gutes Leben. Und das möchte Gott nicht. Und deshalb ruft er uns zur Dankbarkeit auf. Und Dankbarkeit ist etwas, wozu wir uns erziehen können. Je mehr ich mich zum Danken anhalte, desto dankbarer werde ich. Und desto mehr erfüllt mich dieses Gefühl. Und desto glücklicher und zufriedener bin ich. Die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten besitzen. Das sind die, die am dankbarsten sind. Und deshalb seid dankbar. Das ist wie mit einem Fußballspieler. Je mehr ich Fußball spiele, desto besser werde ich im Fußball werden. Und je weniger ich gegen den Ball trete, desto schlechter werde ich in diesem Spiel sein. Und genauso ist es mit der Dankbarkeit. Je weniger ich danke, desto undankbarer werde ich. Aber je mehr ich bereit bin, die Hände zu falten und den Dank zu opfern dem lebendigen Gott, desto dankbarer werde ich. Und ihr 10 habt allen Grund, dankbar zu sein. Gott hat vieles in euch hineingelegt. Er hat euch überreich gesegnet. Ihr habt wunderbare Familien. Ihr seid gesund, ihr seid alle helle im Kopf. Das ist eine große Gnade. Und auch wir, die wir hier sind, haben viel Grund, dankbar zu sein. Dankbar für diese 10 Menschen heute an diesem Tag. Aber auch für all das andere, was der lebendige Gott dir gegeben hat. Schlag mal in dich, wie es dir geht. Die Älteren, wie es vor 40 Jahren war wirtschaftlich. Wir klagen heute ja alle, oh, was alles passiert und wie schlimm mit der Inflation. Und wir werden ja alle verarmen halt. Aber die Wirklichkeit ist, wir leben heute alle wie die Millionäre vor 40 Jahren. Wir fliegen in Länder, wo wir gar nicht dachten, dass wir sie jemals sehen. Wir haben Autos mit PS, das ist alles unvorstellbar. Aber vor allen Dingen haben wir einen Grund zur Dankbarkeit über all das Materielle, womit uns der Schöpfer in der Schöpfung beschenkt. Er hat uns erlöst durch Jesus Christus. Wir haben ewiges Leben. Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit. Und dazu ruft uns Gott ja auf. Wir sollen dankbar sein. Übrigens ist das dann nicht nur etwas, wo die Beziehung mit ihm ins Reine kommt. Wisst ihr, das ist auch unwahrscheinlich toll im Miteinander. Also nicht nur im Vertikalen, auch im Horizontalen ist das etwas ganz Wichtiges, das Dankbare. Lebt man mit Menschen zusammen, die undankbar sind für ihre Lebenssituation, für ihre Partnerschaft, für ihr Einkommen und immer nur rummeckern, das ist sehr unangenehm. Aber ganz anders ist es mit Menschen, die dankbar sind. Wir sagen, hey, obwohl ich krank bin, obwohl ich nicht so viel Rente habe, ich bin dankbar, weil ich so einen großen Gott habe, weil ich dich als Mitmenschen habe. Das ist ein ganz anderes Leben. Und das möchte Gott für uns. Ein dankbares Leben. Und deshalb sagt er, opfere Dank. Wie macht man das Dankopfer? Nun, indem man einmal ganz persönlich immer wieder ihm das sagt. Vorm Bett kniet, vorm Schlafen gehen und Gott dankt für den wunderbaren Tag, den man hatte. Ganz persönlich im Gebet ihm sagen. Nicht nur die Bitten vor ihm bringt, sondern immer wieder das Danken einfach auch einen großen Teil des Gebetes sein lässt. Aber nicht nur im stillen persönlichen Gebet, sondern auch im öffentlichen Bekenntnis. Ich weiß nicht, wie oft ihr in der nächsten Woche gefragt werdet von irgendjemandem, na, wie geht's dir denn, wie geht's Ihnen denn? Und da hat jeder so eine Standardfloskel. Mit so einer Standardfloskel kann man aber auch Gott die Ehre geben. Wie geht's dir denn? Da kann man sagen, Gott sei Dank geht's mir gut. Und ich sage Gott sei Dank ganz bewusst, ich habe einen großen Gott in Jesus Christus, der beschenkt mich reich. Der hat mir den Konfirmationssonntag geschenkt, der hat mir so wunderbare Menschen gegeben, der gibt mir genug zu essen halt. Kann ich jedes Mal Zeugnis ablegen, wenn mich einer fragt, wie geht's dir denn? Kann ich ihm die Ehre geben, dann opfere ich Dank. Und das ist Gott wohlgefällig. Opfert Gott Dank. Aber auch hier ist ja vom Opfern, ich spreche, bringt euch auch ein, nicht nur im Verbalen, sondern guckt auch, was Gott für einen Anspruch an euer Leben hat. Nicht nur für euch 10 Konfirmanden, sondern für uns alle hier. Mit unserer Liebe, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserem Gebetseinsatz. Wie viel opfern wir Gott an Dank? Was bringen wir ihm wirklich? Im alten Israel ist es so gewesen, da wurden Dankopfer auch von dem Volk Israel verlangt. Und da mussten die tatsächlich Geld investieren, da mussten sie nach Jerusalem hochgehen. Das kostete Zeit, das war intensiv, das war zum Teil gefährlich, aber die Leute haben es getan, um Gott eben Dank zu opfern. Und das tut auch. Seid immer wieder bereit, auch mit eurem Leben Gott Dank zu opfern. Und nicht nur ihr, sondern auch uns allen, die wir hier sind, opfert Gott immer wieder Dank. Ich habe die Predigt begonnen, habe gesagt, am Ende eines Reflexionsprozesses, einer Reflexionsphase, kommt der Psalmist dazu, dass er diese Zurufe zu Gott macht. Dass er, nachdem er darüber nachgedacht hat, wie sein Leben ist, dass er dann sagt, dir will ich Dank opfern, und des Herrn Namen anrufen, ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen. Jetzt habe ich euch 3 Zurufe entgegengestellt, wo ich so im Imperativ gefordert habe, halte deine Gelübde, rufe den Namen des Herrn an und opfere Dank in der Hoffnung, dass ihr euch diesen Predigttext zu eigen macht. Und dass ihr sagt, nachdem ich das gehört habe in der Predigt, will ich genauso zu Gott sprechen, nach dieser Predigtreflexionsphase wie der Psalmist. Auch ich will zu Gott gehen und sagen, Herr, dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen. Das schenke uns euch unser allmächtiger Gott durch seinen Heiligen Geist. Amen.